Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu unserem Bibelstudium über den ersten Timotheusbrief. Wir stehen in Kapitel 3, jetzt ab Vers 8. Letztes Mal hatten wir da die Belehrungen gelesen in Kapitel 3, ab Vers 1 bis 7, über den Ältestendienst. Und jetzt geht es weiter mit dem Diakonendienst ab Vers 8. Und darf ich bitten, wir lesen Verse 8 bis 16.
Die Diener ebenso würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass diese aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen ebenso würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien Mann einer Frau, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen. Denn die, die wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.
Danke. In Vers 8 werden die Diakonen im Deutschen genannt die Diener. Und auch Vers 12, die Diener seien. Im Griechischen steht da das Wort Diakonos und das heißt ganz wörtlich, weiß es gerade jemand? Ja, dia, durch, konos wäre durch den Staub. Dreck, ja, durch den Staub gehen. Und das zeigt eben, was dieser Dienst wirklich bedeutet. Es ist die Bereitschaft, eben auch die schwierigen Dinge auf sich zu nehmen. Und wenn wir kurz aufschlagen in Apostelgeschichte 6, also kurz nach Entstehung der Gemeinde, am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2, finden wir, wie zum ersten Mal Diakone eingesetzt wurden. Da könnten wir mal lesen die Verse 1 bis 6. Darf ich bitten, Sven?
In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf.
Danke. Vielleicht kurz der Hintergrund. An Pfingsten kamen ja 3000 zum Glauben. Apostelgeschichte 2 am Schluss. Und in den weiteren Kapiteln sehen wir, dass die Zahl ständig gewachsen ist. Später spricht das Wort über 5000 Männer. Dort sind jetzt in der Zahl die Frauen nicht gezählt. Also Hochrechnung macht mindestens 10.000 Leute. Und die Gemeinde in Jerusalem blieb ein Jahr zusammen. Sie wurden jeden Tag unterwiesen von den Aposteln im Wort. Das lernen wir alles aus Kapitel 2 bis 5. Und damit das möglich war, haben sie freiwillig im Prinzip alles gemeinsam gehabt. Verschiedene Geschwister haben nach und nach Immobilien verkauft Äcker und Häuser und haben das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt, so dass für die Ernährung der ganzen Gemeinde gesorgt war. Und damit waren sie nicht abgehalten durch berufliche Arbeit und konnten so tagtäglich diese Unterweisung, diese Schulung durch die Apostel miterleben. Das war alles vorgesehen von Gott für ein Jahr. Denn Apostelgeschichte 2, bis zur Steinigung des Stephanus in Kapitel 7, Anfang 8, das dauerte genau ein Jahr. Und das war dieses Jahr, das vorgesehen war in Lukas 13, 6 bis 9, in dem Gleichnis vom Feigenbaum, als ein Jahr, wo der Feigenbaum Israel noch einmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit und Pflege bekommen sollte. Und so war das ein Jahr, wo Jerusalem nochmals in besonderer Weise die Möglichkeit hatte, umzukehren und Buße zu tun über die Verwerfung des Messias, was dann aber schließlich nicht geschehen ist. Und darum kam es eben zur Ablehnung des Zeugnisses von Stephanus in Kapitel 7. Das war ein ganz eindrückliches Zeugnis an den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof von Israel. Diese Rede macht also 5% aus der ganzen Apostelgeschichte. Und das zeigt, wie wichtig sie war. Und das war ein Aufruf an die Führer Israels, Buße zu tun, umzukehren und zu erkennen, dass sie den Messias verworfen hatten. Und hätten sie Buße getan, wäre der Herr bereit gewesen, zurückzukehren. Denn in Apostelgeschichte 7 sieht Stephanus den Herrn Jesus zur Rechten Gottes stehen, nicht sitzen. Markus 16 macht klar, als der Herr in den Himmel gefahren war, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt, als Mensch, auf dem Thron Gottes. Aber da stand er, ganz entsprechend den vielen Psalmversen, wo Gott aufgerufen wird, aufzustehen. Oder wo Gott sagt, dass er aufstehen wird. Zum Beispiel Psalm 68, möge Gott aufstehen und eben eingreifen, um das Reich hier auf Erden aufzurichten. Der Jesus wäre bereit gewesen, er steht, aber Stephanus' Zeugnis wurde verworfen, das Zeugnis des Heiligen Geistes wurde abgelehnt und es kam zur Steinigung und als Folge zur Verfolgung der Gemeinde. Alle, die ganze Gemeinde, all diese Tausenden wurden aus Jerusalem hinaus vertrieben. Nur noch die Apostel blieben übrig. Und dann sehen wir in Kapitel 8, wie sie beginnen, das Wort überall zu verkündigen, weil sie fähig waren. Durch dieses eine Jahr Schulung in der Gemeinde, das hat sie befähigt, dann auch an einem Ort nach dem anderen Gemeinden zu gründen. Die waren gefestigt nach einem Jahr so gründlichem Bibelstudium. Und eben, das war der Grund, warum man alles gemeinsam hatte in der Gemeinde. Es wurde für alle gesorgt. Aber in Kapitel 6 sehen wir, gab es ein Problem. Es entstand ein Murren zwischen den Hellenisten und den Hebräern. Die Hellenisten, das sind Juden mit Auslandhintergrund, die von ihrer Prägung her offener waren gegenüber Nichtjuden. Und dann die Hebräer, das sind die Inlandjuden, die auch mit Hebräisch als Muttersprache aufgewachsen sind. Und die waren im Allgemeinen viel verschlossener gegenüber Nichtjuden. Und nun sehen wir, es gab da ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Sie sagen, ihre Leute, es geht da speziell um die Witwen, werden nicht richtig versorgt. Und natürlich, dieser Konflikt hat den Hintergrund, da war eben auch zwischen diesen beiden Menschengruppen eine Schwierigkeit und dann kommt es eben auch schneller zu irgendwelchen sekundären Konflikten. Ja, und das war natürlich eine riesige Arbeit, gerecht diese Gelder zu verteilen für die Ernährung von Tausenden. Und dann sehen wir in Vers 2, die 12 Apostel rufen die Gläubigen zusammen und sagen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Sie machen klar, wir Apostel haben den Auftrag, das Wort zu lehren. Und wenn wir jetzt auch noch diese praktischen Arbeiten übernehmen müssten, Also die ganze finanzielle, saubere Verwaltung und damit zusammenhängend Verwaltung auch von all dem Essen, dann werden wir gehindert. Und darum schlagen sie vor, Vers 3, seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Es werden also Männer gesucht, die diesen Auftrag anstelle der Apostel ausüben. Und jetzt fällt auf, die suchen nicht nach guten Managern oder erfolgreichen Ökonomen, sondern Männer, können wir kurz zusammentragen, was sind die Kennzeichen? Das allererste, wenn wir der Reihe nachgehen. Jawohl, gutes Zeugnis. Und dann, Steffi, hast du das schon gesagt? Voll Heiligen Geistes. Das heißt, die gewohnheitsmäßig durch den Heiligen Geist geleitet sind, nicht nur am Sonntag in den Zusammenkünften. Das prägt sie, voll Heiligen Geistes. Und dritte?
Weisheit.
Also die mit göttlicher Weisheit ausgestattet sind. Und das ist sehr wichtig, dass man nicht denkt, diese Aufgaben in der Gemeinde, die sind besonders für solche, die vielleicht ein Wirtschaftsstudium gemacht haben oder die in der Firma sehr begabt sind für Organisation. Das kann sein, dass der Herr das alles braucht, natürlich. Aber die erste Voraussetzung ist, es müssen geistliche Leute sein. Und das andere kommt dazu. Der Herr braucht auch die natürlichen Begabungen, auch die gute Ausbildung und so weiter. Aber das ist nicht die Basis, das ist so wichtig, das zu sehen. Und dann wurde da gebetet und eben wurden sie gewählt, indem sie vor die Apostel stellten. Vers 6 sagt, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also die ganze Gemeinde stand hinter diesen 7 Männern und es wurde unter Gebet wurden sie eingesetzt in Übereinstimmung mit den Aposteln. Das ist das erste Beispiel von Diakonen in der Schrift. Und jetzt sehen wir, der Apostel Paulus, Jahre später, gibt da grundsätzliche Belehrung, wenn es geht um diesen Dienst von also praktischer Verwaltung in der Gemeinde und auch oft verbunden mit Finanzen, was sowieso etwas sehr Heikles ist, das Thema Geld und Geist, ist etwas sehr Heikles und das muss eben durch geistliche Männer verwaltet werden. Und hier haben wir nun ein paar Punkte, die entscheidend sind, um einen solchen Dienst zu tun. Können wir das zusammentragen auf Vers 8? Welche Kennzeichen sollen die Diakone haben?
Würdig.
Was wäre das Gegenteil? Unwürdig. Aber vielleicht noch ein anderes Wort. Was drückt das aus? Würdig. Ehrbar. Das Wort kann man nämlich auch mit ehrbar übersetzen. Was sagst du, Sven?
Weltliche
Gesinnung wäre ein Gegensatz und eben auch
Erhabenheit,
ja, ist ein anderes Wort für würdig, genau. Und das Gegenteil wäre dann eben Leute, die so oberflächlich sind und nicht ehrlich, nicht ernsthaft, damit auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja, also das wird als erstes gesagt. Würdig, ehrbar. Und dann zweitens?
Nicht doppelzüngig.
Das ist natürlich eine Anspielung auf ein Tier. Auf die Schlange, die eben doppelzüngig ist. Und
Das drückt aus, eben, dass jemand, der doppelzüngig ist, mal so spricht und mal so. Nicht eindeutig. Genauso wie die Schlange, wenn sie züngelt, dann nimmt sie mit einem Zungenteil nimmt sie da Moleküle auf und mit dem anderen da nimmt sie Moleküle auf und so kann sie sich ja orientieren. Aber eben, es ist da anders als da. Und sie braucht die Doppelzüngigkeit, um sich so zu orientieren. Aber eben, hier ist ein anderes Setting, hier ein anderes Setting. Und so ist Doppelzüngigkeit hier in dem Zusammenhang, in diesem Umfeld, wenn ich sage Setting, Umfeld, da spricht man so, in dem so. Ein Beispiel mit jüdischem Humor. Ein Rabbi wurde besucht von einem Mann, der riesige Probleme hatte mit seiner Frau und hat ihm alles erzählt, was nicht gut geht und hat zugehört und musste am Schluss sagen, du hast recht. Und später ging aber die Frau auch in die Seelsorge zu ihm und hat alles erzählt über den Mann und er sagt, du hast recht. Und das kriegt seine Frau, die Frau des Rabbi, mit und sagt, aber wie kannst du ihm sagen, du hast recht, und dann sagst du der Frau auch, du hast recht. Und was sagt der Rabbi? Du hast recht. Ja, aber eben, das geht eben nicht. Es braucht eine Eindeutigkeit in dem, was man sagt, nicht da so und in einem anderen Zusammenhang, weil es den Leuten eben nicht so passt, dann wieder anders. Nicht doppelzüngig. Also ehrlich, wahr. Und dann dritte Eigenschaft. Wir tragen ja zusammen. Nicht viel Wein ergeben. Jawohl, nicht viel Wein ergeben. Das bedeutet ein ganz klarer Umgang mit dem Thema Alkohol. Und das ist so etwas Wesentliches. Schlagen wir auf in Lukas 21. In der Endzeitrede des Herrn Jesus, da haben wir sehr wichtige Belehrungen für unser Leben heute, weil wir ja in der Endzeit leben. In der Zeit, in der das Volk Israel aus aller Welt heimkehrt ins Land der Väter. Das ist die Endzeit nach der Bibel. Und in dem Zusammenhang spricht der Herr Jesus in Lukas 21, Vers 34, ja.
Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche.
Noch Vers 35 dazu. Okay.
Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind.
Ja, bitte bis Vers 36.
Das okay, gehört, Entschuldigung. Ja, so wacht zusammen. Aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
Ja, also wird klar, Alkoholprobleme sind für Christen ein No-Go. Zu allen Zeiten, aber erst recht in der Endzeit. Und im Kontrast dazu steht dann eben Vers 36, wacht aber, also eine Nüchternheit und ein offenen Geist, der wahrnimmt, was an Zeitströmungen heute abgeht und zu aller Zeit betend eben in einer ständigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Also Rausch, Trinkgelage, das geht überhaupt gar nicht. Und ein alttestamentliches Wort können wir noch zusammen lesen. Wirklich ein Hammerwort. Das Wort Gottes ist ein Hammer, sagt Jeremia. Und hier zum Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch. Sprüche 23, lesen wir 29 bis 35. Wenn ich bitten darf, Sven.
Sprüche 29. Entschuldigung, hast du eigentlich die
Bibel? Sprüche 23.
Ach, 23, Entschuldigung.
Vers 29, bis zum Schluss des Kapitels.
Wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien, wer Klage, wer Wunden ohne Ursache, wer Trübung der Augen, die spät beim Wein sitzen, die einkehren, um Mischtrank zu kosten. Sieh den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, leicht hinuntergleitet. Sein Ende ist, dass er beißt wie eine Schlange und sticht wie eine Wiebe. Deine Augen werden Seltsames sehen und dein Herz wird verkehrte Dinge reden. Und du wirst sein wie einer, der im Herzen des Meeres liegt und wie einer, der auf der Spitze eines Mastes liegt. Man hat mich geschlagen, er schmerzte mich nicht. Man hat mich geprügelt, ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es wieder tun, will ihn nochmals aufsuchen.
Schrecklich, nicht wahr? Aber eindrücklich wird hier das Alkoholproblem vorgestellt und seine Folgen und Auswirkungen, die Katastrophe. Und da müssen wir allen Anfängen eben wehren. Das Wort Gottes verbietet nicht den Weingenuss, weder im Alten noch im Neuen Testament. Aber jeglicher Missbrauch und so, dass irgendwie das Bewusstsein getrübt wird, das geht nicht. Und dazu können wir jetzt noch neutestamentlich eine Stelle aufschlagen, Epheser 5. Und zwar die Verse 18 bis 21.
Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi.
Jawohl, also ein ganz klar neutestamentlicher Befehl. Berauscht euch nicht mit Wein. Und wird begründet, indem Ausschweifung ist. Der Wein lässt unter anderem unseren Frontallappen runterfahren. Und da ist ja Organisation und Entscheidung und so weiter lokalisiert. Und wenn das runterfährt, dann wird eben auch die Selbstkontrolle geschwächt. Und natürlich auch andere Teile des Gehirns. Und darum wird hier gesagt, indem Ausschweifung ist. Man sagt Dinge, die man sonst nicht sagen würde. Und tut Dinge, die man sonst nicht tun würde. Und was ist der Kontrast dazu? Also nicht berauschen. Und was ist der Kontrast hier? Ja, natürlich. Aber jetzt im Bibeltext selber, von der Formulierung her. Ja. Sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Also die Erfüllung, nicht wahr, mit dem Heiligen Geist, ist der Kontrast zum Alkoholmissbrauch. Und das ist schon interessant, weil in der charismatischen Bewegung wird erfüllt sein mit dem Heiligen Geist mit Trunkenheit gleichgesetzt. Aber das ist ja das Gleiche wie Berauschung mit Wein, wo die Kontrolle verloren geht. Das ist niemals der Heilige Geist. Das ist ein fremder, böser Geist, der trunken macht. Also Trunkenheit im Geist, das ist eine Öffnung für dämonische Einflüsse. Der Kontrast ist eben gerade nicht mit Wein berauschen, aber mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und nach 2. Timotheus 1, Vers 7, da wird der Heilige Geist genannt. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe,
Besonnenheit
und der Besonnenheit. Und das bedeutet auch, Fußnote in der Elbefelder, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt nie dazu, dass wir unsere Kontrolle verlieren, sondern er stärkt sie. Also er lässt sogar den Frontallappen und auch noch andere Teile des Gehirns gut funktionieren, dass wir uns selber kontrollieren. Das ist ein Gegensatz. Und dann wird gerade in dem Zusammenhang mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist über Lieder singen gesprochen, reden zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Und das macht auch klar, dass die Musik der Gläubigen, die Musik in der Gemeinde ist eine Musik, die nicht berauschend ist. Wie zum Beispiel die Rockmusik. Die Rockmusik wurde ja konzipiert ab den 50er Jahren, wo ja der Rock'n'Roll entstanden ist und dann aus dem Rock'n'Roll ein Stil nach dem anderen bis Techno und noch weiter. Und alles ist eigentlich ausgerichtet, um den Frontallappen und auch andere Teile des Gehirns runterzufahren. Also überhaupt nicht das, was die Bibel unter Musik versteht. Das hängt unter anderem zusammen mit dem immer gleich bleibenden Grundbeat, der sich nie ändert. Der Grundschlag in der Musik muss nämlich entsprechend der Linienführung der Melodien, muss der ständig ändern. Und zwar so verlaufen, wie man natürlich atmet und auch wie man natürlich spricht. Ja? Das Sprechtempo gegen das Komma im Satz wird verlangsamt, wird neu angesetzt, wieder in Tempo bis zum Punkt, wird verlangsamt. Und diese Linienführung entspricht dem, wie wir atmen, entspricht auch dem, wie unsere Gehirnströme verlaufen und entspricht auch dem, wie unser Herz verläuft. Auch die Herzfrequenz verläuft in Phasen. Und so soll auch die Musik zur Ehre Gottes sein. Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Von den Diakonen wird gesagt, sie sollen hier ein klares Vorbild sein in der Gemeinde. Gerade wenn es geht um Alkohol. Nicht viel Wein ergeben. Nächstes Kennzeichen.
Nicht schändlichem Gewinn nachgehen.
Ja. Also, bei welchem Thema müssen Sie ein Vorbild sein?
Umgang mit Geld.
Umgang mit Geld. Und es gibt ja verschiedene Themen, die sind Klippen für alle Gläubigen. Und eine Klippe im Leben als Gläubiger ist das Thema Geld. Wie gehen wir damit um? Das Geld an sich ist nicht schlecht, denn das Wort Gottes spricht über das Geld und den Gebrauch des Geldes und den richtigen Gebrauch des Geldes, aber die Geldliebe, das wird dann weiter ausgeführt im gleichen Brief, können wir aufschlagen, Kapitel 6, Vers. Sehr gut. 10. Nicht 11, Vers 10.
Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Ja. Also das ist nicht die Erfindung des Kommunismus, dass Geldliebe ein Problem ist. Das ist ein biblisches Thema. Und die Warnung vor Geldliebe bedeutet in der Bibel nicht, dass das Privateigentum ein Problem wäre. Nicht wahr? Der Kommunismus sagt, Geldliebe ist schlecht und Eigentum ist Diebstahl. Das war so ein alter sozialistischer Spruch. Eigentum ist Diebstahl, wenn man sich das überlegt. Aber die Bibel schützt Privateigentum. Wo steht das? In den Zehn Geboten, genau. Wo? Du sollst nicht stehlen. Das ist ein Schutz des Privateigentums. Und dann auch am... Wie? Und dann im Zehnten Gebot, das nicht begehren, was der andere hat. Also... Gott will Privateigentum, aber wir können mit Privateigentum umgehen mit Geiz und wir können auf Privateigentum von anderen mit Neid reagieren. Und darum werden wir gewarnt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Der nachstrebend einige oder etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und dann kommt der Kontrast. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und da sollen die Diener auch ein Vorbild sein. nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Nächstes Kennzeichen.
Die das Gewissen des Glaubens in reinem Gewissen bewahren.
Das Gewissen?
Das Geheimnis des
Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Was ist das? Das Geheimnis des Glaubens. Ist der Glaube etwas Geheimnisvolles? Oder was ist gemeint mit dem Geheimnis des Glaubens?
Geheimnis im Sinne vertrauter Umgang.
Geheimnis, vertrauter Umgang.
Mit dem anvertrauten Gut von der Lehre, vom Wort.
Ja, es geht also um die Lehre des Wortes. Und wenn man denkt, das ist ja ein Brief von Paulus. Und welche Bedeutung hat das Wort Geheimnis in den Paulusbriefen? Genau, in den Paulusbriefen werden uns ja 8 Geheimnisse offenbart. Und wie du sagst, Geheimnisse sind gemäß Epheser 3 Wahrheiten, die im Alten Testament nie mitgeteilt worden sind. Epheser 3 macht klar, diese Geheimnisse sind Dinge, die im Herzen Gottes waren von Ewigkeit her. Und Epheser 3 sagt sogar, verborgen in Gott, der alle Dinge erschaffen hat. Und Gott hat sie den Engeln nicht mitgeteilt und auch durch das ganze Alte Testament nie einem Propheten offenbart. Und erst im Neuen Testament und ganz besonders in Verbindung mit dem Kommen des Herrn Jesus und dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten, sind diese Geheimnisse uns im Neuen Testament mitgeteilt worden. Das Interessante, alle 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen haben einen Bezug zu dem Thema Gemeinde. Die Gemeinde als der Leib Christi, die Gemeinde als die Braut Christi und so weiter und so fort. Alles in dem Zusammenhang mit der Gemeinde. Und der Apostel Paulus macht klar, dieses Geheimnis ist ein unfasslicher Reichtum. Können wir mal ganz kurz aufschlagen, 1. Korinther 2. Da spricht nämlich der Apostel ganz allgemein zu den Korinthern über dieses Geheimnis Gottes. Ich warte, wenn ich sage, 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen und dann sage ich das Geheimnis, über das Paulus in 1. Korinther 2 spricht, dann muss uns klar sein, wir können in der Mehrzahl sprechen über Geheimnisse, aber auch in der Einzahl über das Geheimnis, dass eben alle diese Wahrheiten, die von Ewigkeit her in Gott verborgen waren und jetzt neutestamentlich als unfassliche Überraschung offenbart worden sind, die bilden zusammen eine Einheit. Ja, lesen wir 1. Korinther 2, Abvers 6.
Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte gemacht werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu erkennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Also denn dieses Geheimnis Gottes wird hier auch genannt Gottes Weisheit. Und hier wird beschrieben, das sind Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz aufgekommen sind. Es geht dabei um Dinge, die Gott bereitet hat für die Gläubigen der Gemeinde, die hier beschrieben werden als denen, die Gott lieben. Und uns ist das mitgeteilt worden, sagt der Apostel Paulus in Vers 10, jetzt durch den Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Also das war alles in den Tiefen der Gottheit verborgen und jetzt mitgeteilt. Und der Apostel Paulus sagt in Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und das sind also die Reichtümer des Glaubens, die nur die Gemeinde bekommen hat. Das zeigt, was die Gemeinde in Gottes Augen ist. Israel ist ganz wichtig, aber die Gemeinde hat eine noch höhere Stellung im Plan Gottes. Darum werden die Gläubigen der Gemeinde in Hebräer 12 genannt, die Erstgeborenen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind. Die haben den ersten Rang und für die hat Gott diese Geheimnisse eben geplant, dass er sie in der Zeit, wenn der Messias gekommen sein wird, um sein Werk am Kreuz zu vollenden, wenn der Heilige Geist ausgeschüttet sind, die sollen in den Genuss von all diesen Dingen kommen. Nicht wahr? Jetzt bräuchten wir noch mindestens einen Abend, um mal eine Übersicht zu haben. Was beinhalten denn all diese Geheimnisse? Eben wie zum Beispiel das Geheimnis der Vollzahl Israels, Römer 10, Römer 11. Oder das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, 2. Thessalonicher 2. Oder eben das Geheimnis des Leibes, Epheser 2, ab Vers 11 und Kapitel 3, Vers 4, richtig. Und so weiter und so fort. Aber hier wird eben gesagt, wir kommen zurück zu 1. Timotheus 3, Vers 9, diese Diakone sollen das Kennzeichen haben, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Also die kennen diese Dinge. Viele Gläubige kennen das gar nicht. Und bewahren es darum auch nicht, weil sie gar nicht wissen, was es beinhaltet. Aber hier wird gesagt, sie sollen das bewahren, und zwar in einem reinen Gewissen. Das heißt also, dass sie nicht Sünde in ihr Leben hineinlassen, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn trübt und unterbricht, sondern die wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn vorangehen und diese Dinge in ihrem Herzen bewegen, diese Reichtümer kennen. Jetzt wird wieder klar, Diakone sind nicht einfach solche, die haben ein Wirtschaftsstudium gemacht oder eine ganz gute Organisationskurse für die Firma. Nein, das sind Männer, die wirklich geistlich sind und die auch die Reichtümer des Wortes Gottes aufgenommen haben und im Herzen bewahren. Und dann sagt Paulus in Vers 10, die werden nicht einfach so in ihren Dienst eingesetzt in der Gemeinde, sondern sie müssen auch einen Test bestanden haben. Ein Test der Treue, dass man eben sie beobachten kann. Wie machen sie diese Aufgabe? Darum heißt es, lass diese aber auch zuerst erprobt werden. Dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Untadelig kann man auch übersetzen mit unangeklagt. Also wenn man sie nicht anklagen kann, dass sie irgendwie untreu sind oder eben doppelzüngig oder unwürdig oder ein Problem haben mit Wein, nicht wissen, wie man damit eben würdig umgeht. Ja, und dann sollen sie diesen Dienst übernehmen. Und dann kommt Vers 11, das ist überraschend. Lies noch mal, Sven.
Die Frauen ebenso würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem.
Ja. vorher war die Rede über die Diener und noch vorher, ab Vers 1, über Aufseher, über Älteste. Aber was ist eigentlich mit ihren Ehefrauen? Das ist ganz entscheidend. Wenn ein Mann einen Dienst tut in der Gemeinde, ist es ganz entscheidend, wer bzw. was seine Frau ist. Und darum wird hier gezeigt, das ist ganz wichtig, dass die Ehefrauen ebenso würdig sind, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Und das hängt damit zusammen, als Ältester bekommt man Einsicht in das Leben von einzelnen Geschwistern, das tiefer hineingeht, als was andere erfahren. Und man weiß dann, je nachdem, sehr vieles. Und damit muss man eben in Treue umgehen. Es ist genauso wie bei der Schweigepflicht des Arztes. Das ist für uns etwas völlig Selbstverständliches. Man geht zum Arzt und muss keine Angst haben, dass dann plötzlich die Bekannten von dem Arzt wissen, was da besprochen worden ist oder was da gesehen worden ist. Das ist absolute Diskretion. Und das ist in der Seelsorge das A und O. Und wenn das übertreten wird, dann verlieren die Geschwister das totale Vertrauen. Da kann man sich auch gar nicht mehr öffnen und anvertrauen. Und dann ist es eben so, als Ehepaar bildet man eine Einheit und muss gerade in diesen Dingen vollständig zusammenhalten. Also es ist so wie in einer Arztpraxis. Er arbeitet vielleicht als Arzt und sie als Assistentin oder auch als Ärztin. Und sie besprechen die Dinge miteinander, aber das bleibt da. Und die Frau ist genauso verschwiegen wie der Mann. Und darum wird hier gesagt, die Frauen ebenso würdig, nicht verleumderisch. Also, und wenn das nicht eingehalten wird, das kann so verheerenden Schaden in der Gemeinde anrichten. Und das haben wir erlebt. Ist verheerend. Aber darum sehen wir hier, dass diese Anweisung ganz, ganz wichtig ist. Und dann gehen wir weiter in Vers 12. Wird dann, nachdem die Ehefrauen erwähnt worden sind, wird wieder über die Diener gesprochen. Was ist das nächste Kennzeichen?
Die Diener seien Mann einer Frau, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen.
Jawohl. Einer ist hier ein Zahlwort. Nicht Mann einer Frau, sondern Mann einer Frau. Und das bedeutet zum Beispiel, es gab damals im Judentum, und natürlich im Heidentum sowieso, aber selbst im Judentum gab es damals noch Polygamie. Allerdings nicht mehr so wie noch vor der babylonischen Gefangenschaft. Und da haben wir ja diese Exzesse, die Salomo gemacht hat. Und wirklich, er hat eine Katastrophe damit angerichtet. Aber das hat sich ab der babylonischen Gefangenschaft hat sich das gewendet. Man hat gesehen, das ist eigentlich ein riesiges Problem. Und Polygamie war nie in Gottes Gedanken von Anfang an. In der Schöpfungsordnung hat Gott einen Mann und eine Frau zusammengefügt. Und eben Mann, eine Frau heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein Jude, der polygam lebte, es gab solche, zum Glauben kam. Was war dann? Früher in der Afrika-Mission haben manche Missionare gesagt, wenn einer zum Glauben kommt mit zwei Frauen oder mit vier Frauen, das gibt's ständig. In der islamischen Welt genauso. Ich meine, wenn man, sagen wir, in Tadschikistan evangelisiert, und da muss man damit rechnen, kommen Leute zum Glauben, die haben drei, vier Frauen. Was macht man jetzt? Und früher haben viele Missionare gesagt, also dann muss er alle wegschicken, bis auf die erste. Aber die zweite war auch verheiratet, ein Ehebund geschlossen. Die dritte auch, die vierte auch. Und man hat sehen müssen, das war ein Irrtum. Und das hat diese Frauen dann wirklich in den Abgrund gestürzt, bis hin, dass solche Frauen in Prostitution verfallen sind. Und so musste man sehen, das ist ein Problem, aber so jemand könnte nie in der Gemeinde einen Dienst tun, der repräsentativ ist nach außen. Und darum ist klar, ein Diakon, ganz klar, Mann einer Frau. Und dann heißt es, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen, also auch ein Familienleben, das ein gutes Zeugnis ist. Und dann gibt es eine Verheißung. Denn die, die wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist eine Zusage. Wenn jemand also in einem solchen Dienst in der Gemeinde treu ist, dann wird er geistlich so wachsen, bis er eine Stufe erreicht, wo man wirklich sagen muss, das ist so ein gefestigtes, schönes Glaubensleben. Und dieses Glaubensleben führt zu viel Freimütigkeit im Glauben. Da müssen wir vielleicht mal noch das Wort klären, Freimütigkeit. Ein anderes Wort dafür. Freimütigkeit heißt, Freiheit zu reden. Das ist wirklich die Bedeutung von dem Wort. Und man kann eigentlich, wenn man in den griechischen Wörterbüchern dem Gebrauch und der Bedeutung des Wortes nachgeht, auch in der alten griechischen Literatur, dann wird klar, Freiheit im Reden und auch Freiheit im Handeln. Es beinhaltet auch einen Mut, um zu reden. Und eben einen Mut, um zu handeln. Und so wird hier eben versprochen, erreicht eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und wenn wir jetzt denken an diese ersten sieben Diakone der Gemeinde in Jerusalem. Ein davon war Stephanus. Und wir lesen in Kapitel 6, wie er nebst seinem Dienst in der Verwaltung von Geld und Nahrungsmittel in dieser riesigen, tausende von Geschwistern umfassenden Gemeinde, können wir mal kurz aufschlagen in Kapitel 6, wie er da beschrieben wird. Lies uns, Sven, ab Vers 8.
Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen.
Ja, mal bis dahin. Das ist doch wunderbar. Also der hat Konfrontation erlebt mit Juden aus verschiedenen Richtungen da in Jerusalem und die haben ihn quasi zur Diskussion herausgefordert. Und dann hat er mit ihnen gesprochen, hat argumentiert und das ist so eindrücklich. Sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Der hat so eine Freiheit gehabt, über den Glauben zu reden und biblisch zu argumentieren. Und dann wurde er aber eben verleumdet und so kam er schließlich vor den Sanhedrin, vor den obersten Gerichtshof in der heutigen Südostecke des Tempelplatzes. Wir waren gerade vor kurzem dort und haben den Ort wieder mal angeschaut. Dort stand Stephanus vor den Richtern, die halbkreisförmig dort in der königlichen Säulenhalle ihren Sitz hatten. Und dann lesen wir in Kapitel 7, Vers 1, der Hohepriester aber sprach, das ist der Vorsitzende des Gerichtes, und dann noch 70 Richter dazu, wenn das Gericht vollständig ist. Der Hohepriester aber sprach: Ist dies so? Er aber sprach: Brüder und Väter, hört! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Er beginnt vorne in der Geschichte bei Abraham und erzählt das Alte Testament bis auf das Kommen des Herrn Jesus. Eine kurze Zusammenfassung des ganzen Alten Testaments, aber die Dinge so ausgewählt, dass er die Gewissen und die Herzen der Richter traf. Nicht wahr? Er spricht zum Beispiel über Josef, der von seinen Brüdern abgelehnt worden ist. Aber später wurde er der große Herrscher über Ägypten. Das ist natürlich ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der eben bei seinem ersten Kommen von der Masse seines Volkes abgelehnt wurde und dann aber zum Herrscher über die Heiden aufstieg. So wie das in den vergangenen 2000 Jahren ist, dass Millionen von Heiden sind zum Glauben an den Messias gekommen, der eigentlich der Messias Israels war. Aber es ist noch mehr. Schließlich kamen ja die Brüder Josefs und er gab sich ihnen zu erkennen und sie brechen zusammen. Das ist die zukünftige Bekehrung Israels, die stattfinden wird. Und so sehen wir, der Verworfene wird später zu dem anerkannten König. Und dann spricht er weiter über Mose und wie er verworfen wurde von seinem eigenen Volk. Als er da einem beistehen wollte und dann wurde er abgelehnt. Wer hat dich zum Herrscher über uns gesetzt? Er wurde verworfen und er ist weggegangen in ein anderes Land. Und später ist er aber zurückgekommen und wurde Herrscher über Israel. Auch da wieder ein Hinweis. Der Messias wird verworfen, genauso wie Mose verworfen wird. Aber später wird er zum König über alle Könige aufstehen. Und so geht er durch das ganze Alte Testament durch. Und was er auswählt, ist so schön und präzis ausgewählt, um die Gewissen zu erreichen. Und tatsächlich am Schluss sieht man, die aus dem Sanhedrin, die Richter, die knirschen mit den Zähnen. Und wenn man so, wirklich, ich meine nachts, das ist noch etwas anderes. Wenn man nachts knirscht, kann man eine Michigan-Schiene kaufen und anpassen. Das hilft, dass die Zähne nicht eben allzu abgeschliffen werden. Aber eben, das war wirklich aus Verbitterung und Ablehnung und Hass. Vers 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und er wird umgebracht. Aber wir müssen sagen, oh, dieser Mann hat wirklich viel Freimütigkeit im Glauben bekommen und hat ein wunderbares Zeugnis abgelegt, kraftvoll, eindrücklich. Und dann haben wir noch einen anderen Diakon, der in der Apostelgeschichte noch ausführlicher beschrieben wird, nämlich Philippus. Der kommt gleich im nächsten Kapitel. Apostelgeschichte 8. Da wird beschrieben, wie er nach Samaria ging. Liest du ganz kurz, Sven, Kapitel 8, Abvers 4.
Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus.
Ja. Wo liegt Samaria?
Berggebiet.
Ja, im Berggebiet des heute sogenannten Westjordanlandes. Auf Hebräisch sagt man Shomron. Und das waren eben ganz verschiedene Städte, die Shomron ausmachten. Und er geht in eine Stadt von Shomron, eine Stadt Samarias, und predigt dort Christus. Die Samaritaner haben die fünf Bücher Mose. Den Rest des Alten Testaments lehnen sie ab bis heute. Und sie haben fünf Glaubensprinzipien. Für sie sind die fünf Bücher Mose Gottes Wort. Für sie gibt es nur einen Gott und so weiter. Und eine eines dieser fünf Prinzipien ist, der Messias wird kommen, der Christus. Und jetzt geht Philippus dorthin und sagt, Christus ist gekommen, der Messias ist gekommen. Und wir sehen in der Folge, es gibt eine riesige Erweckung und ganz viele Samaritaner kommen zum Glauben. Das samaritanische Volk umfasst heute etwa wie viele Leute? Wie? Ja, circa 800 oder 850, ja. Also keine 1000. Die Hälfte lebt auf dem Berg Gerizim in der Stadt Luz. Und die andere Hälfte wohnt in Cholon bei Tel Aviv. Und sind praktisch ausgestorben. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, sie wurden durch die vergangenen 2000 Jahre von allen möglichen Nationen befeindet und geplagt, unterdrückt und ausgerottet. Und das hat dazu geführt, dass sie immer mehr dezimiert wurden. Und schließlich ist es heute so, dass, weil sie in einer so kleinen Gruppe heiraten, sind die Erbkrankheiten sehr zahlreich. Also man spricht von bis zu 10% Schädigung. Und das hat aber noch einen anderen Grund, nicht nur die Verfolgung und die Feindschaft anderer Völker hat eine Rolle gespielt, aber eben auch, weil ganz viele zum Glauben gekommen sind. Und so haben sie dann ihre samaritanische Identität aufgegeben. Sie sind Gläubige geworden, die zur Gemeinde gehören. Und ja, so haben sie dann eben eine andere Geschichte mit ihren Nachkommen erlebt. Ja, dieser Philippus hat also dieses große Werk tun dürfen unter den Samaritanern, dass es zu einer wirklichen Erweckung gekommen ist. Und dann ab Vers 26 in Apostelgeschichte 8, liest du ein paar Verse, Sven?
Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, dieser ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandaze, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und da bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf.
Danke, mal bis dahin. Im ersten Beispiel haben wir gesehen, die Freimütigkeit von Philippus gegenüber einer großen Volksmenge und jetzt hier die Freimütigkeit in einem Sonderauftrag an einem einzigen Menschen. Ein Afrikaner kommt also nach Asien und geht zum Tempel, um dort den wahren Gott anzubeten. Es gab in der damaligen Zeit viele Heiden im Römischen Reich, die hatten genug von diesen unmoralischen, stumpfsinnigen Göttern der römisch-griechischen Mythologie, wie Zeus und Apollos oder Jupiter auf Lateinisch. Die wollten nichts mehr damit zu tun haben, sondern sie sehnten sich nach der Begegnung mit einem unendlichen, ewigen, gerechten Gott. Und wir sehen, das geht sogar über das Römische Reich hinaus. Sogar in dem Reich der Äthiopier, das war übrigens damals Sudan. Äthiopien ist im Alten Testament zuerst mal Sudan und dann über Sudan hinaus Äthiopien, Eritrea. Und da war also der große Finanzminister der damaligen Königin, die Kandaze, das ist der Herrschertitel. Sie hieß damals, zu dem Zeitpunkt, Amantitere. Amantitere, sie hat von 22 bis 41 nach Christus regiert und er war also Finanzminister und durfte freinehmen, um nach Jerusalem zu gehen, um den wahren Gott anzubeten. Und offensichtlich hat er dort, für ihn finanziell natürlich kein Problem, eine Schriftrolle von Jesaja kaufen können. Und das muss die griechische Übersetzung gewesen sein, die Septuaginta. Aber eben eine Jesaja-Rolle damals, da brauchte man ungefähr 14 Ziegenfelle. Also nur schon die Materialkosten und dann die Schreiberkosten. Er hat diese Rolle gekauft und auf dem Heimweg liest er darin, er versteht nichts. Und Philippus hat einen klaren Auftrag vom Herrn, so wie der Herr auch uns Aufträge gibt. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sollen in den Werken wandeln, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das ist eine wichtige Anweisung, die uns bewahrt vor Burnout. Wenn man nämlich um sich herum schaut, dann sieht man so viele Probleme, Nöte und Bedürfnisse. Und wenn man sich einfach nur nach den Bedürfnissen richtet, brennt man aus. Es gibt zu viel. Also man muss vom Herrn ganz klar gewiesen bekommen, da, beschäftige dich mit dieser Person, mit dieser. Und so, Auftrag, geh. Und es ist alles geführt. Man erlebt dann, wie der Herr wirklich Punkt für Punkt führt. Er trifft diesen Wagen und hört ihn gerade lesen, stellt die richtige Frage, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nein. Und dann, ich müsste ja jemanden haben, der mich anleitet. Und dann bittet er Philippus, könntest du emporkommen und mir erklären? Und das macht er, Vers 31. Und zufällig war er gerade bei Jesaja 53. Das ist diese Stelle, wo prophetisch über das Kommen des Messias gesprochen wird, der für unsere Sünden leiden sollte. Und dann lesen wir in Vers 35, Sven.
Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus.
Als sie aber auf dem Weg. Also, das reicht, das zeigt diese Freimütigkeit. Anhand von Jesaja 53, ohne spezielle Vorbereitung, kann er ihm das Evangelium erklären. Und der Mann kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Erreichen eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Noch einmal wird Philippus später erwähnt in Apostelgeschichte 21. Ja, Vers 8. Da erzählt Lukas von der Missionsreise zusammen mit Paulus. Liest du es, wenn? 21, 8.
Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und wir blieben bei ihm. Diese aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten.
Dieser Philippus hatte viel Freimütigkeit im Glauben und dann hatte er noch das Geschenk, dass er vier Töchter hatte. Unverheiratet, aber voll dem Herrn hingegeben. Und die können das Wort Gottes weitergeben und zwar so, dass sie, dass von ihnen gesagt wird, sie weissagten. Nach 1. Korinther 14, Vers 3 bedeutet weissagen, reden zur Ermahnung, zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das heißt nichts anderes als das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt reden. Und das hat sich ausgewirkt, eben diese Freimütigkeit, nicht nur bei Philippus selbst, sondern seiner Familie. Ich habe nur drei Töchter. Aber was soll man sich für Töchter wünschen? Dass sie so werden wie die Töchter des Philippus. Jungfrauen, die weissagten. Und dazu noch ein Wort aus den Sprüchen, das das Weissagen so richtig deutlich macht. Können wir kurz aufschlagen zum Schluss. Sprüche 25, Vers 11. Sprüche 25, Vers 11.
Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit.
Ja. Also, ein Wort zur Ermutigung zum Beispiel. Aber genau an die richtige Person gerichtet, im richtigen Moment. Das ist Weissagen. Und das ist wie goldene Äpfel in einem silbernen Prunkgerät. Und man kann sich noch notieren dazu, als Parallelstelle, Sprüche 15, 23. Ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Und das kann so motivierend und stärkend und anspornend sein. Und das war eben bei diesen vier Töchtern. Und wenn man drei Töchter hat, dann wünscht man sich, dass das eben bei denen auch so ist, alle Weissagen. Freimütigkeit beim Vater, und das wirkt sich dann aus auch auf seine Töchter. Ja, dann wollen wir hier schließen für heute.